Ich denke einfach so, der Bauer ist ein Unternehmer und der muss gucken, was wollen die anderen haben, und dann brauchst du eben halt die passende Technik und machst das dann. Versuchst die Wünsche zu erfüllen.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Okay, herzlich willkommen zur zweiten Runde. Jetzt geht es erstmal um das Thema Markt und weitere Aussichten. Und wir fangen wieder mit Stefan an. Wie siehst du im Moment den Markt für die Produkte von dem Betrieb und wie siehst du die weiteren Aussichten?
Ja, also was das angeht, bin ich gar nicht so pessimistisch, wie das im Moment in den Agrarmedien so, überall steht und lesbar ist. Und in allen möglichen Kanälen doch der Ökolandbau und der Markt kaputt geredet wird. Bin da eher, gelassen, was das Thema angeht. Zum einen, da wir ja wissen, wie der Ökolandbau funktioniert und diese Absprache sozusagen der Kulturen, die wir anbauen. Also es wird nichts angebaut, was nicht vorher auch abgesprochen ist sozusagen oder vor der Saatgutbestellung nicht eigentlich schon vermarktet ist sozusagen. Das sind so ganz wichtige Punkte, wo unser Betrieb natürlich auch von profitiert und wir natürlich zum Betrieb noch das eigene Handelsunternehmen sozusagen haben, dadurch natürlich auch nochmal andere Absatzwege haben, die auch eine große Rolle spielen für den Betrieb. Aber grundsätzlich, was den Ausblick dieser Kulturen angeht, bin ich eigentlich relativ bis sehr entspannt. Also ich mache mir keine großen Sorgen, dass wir die Vermarktung für diese Kulturen, die ich eben zu Anfang mal genannt habe, nicht schaffen würden oder dass es da Probleme geben könnte. Klar muss man sich mit dem Markt mitgehen, muss andere Kulturen überlegen, muss das Thema Ölfrüchte wird weiterhin Thema bleiben. Also vielleicht ist der Rapsanbau für unsere Regionen in Zukunft auch nochmal ein Thema. Wobei, wenn wir über Nährstoffe oder über Raps sprechen, dann müssen wir auch wieder über Nährstoffe sprechen. Und das ist eigentlich für mich gerade noch ein Thema, warum ich diesem Trend noch nicht mitgegangen bin. Weil da lasse ich die Nährstoffe doch eher bei dem Dinkel und beim Weizen. Bevor ich dann eine neue Kultur ausprobiere und dieser Kultur sozusagen die Nährstoffe entziehe, das spielt dann eher bei der Vermarktung eine große Rolle, für welche Kulturen man sich entscheidet. Aber das ganze Thema, Hafermilch ist auch ein Thema, also Hafer, den wir jetzt über den Winterhafer auch sehr gut und gute Qualitäten hinbekommen haben, auch an dem Standort, auch so ein Thema. Also es gibt immer mal wieder neue Kulturen, mit denen man sich beschäftigt. Bin positiv gestimmt, sage ich mal so.
Ralf, wie sieht es bei dir aus?
So, bei uns ist es ja so, dass wir eigentlich voll neben der Spur sind. Als ich so angefangen habe 1990, 91, als Naturlandmitglied damals, da war die Meiermühle so ein toller Absatz. Aber schon 95 gab es ja so die erste Überproduktion. Und damals hatten wir Glück, dass das so in unsere Nachbarländer breitgelaufen ist, nach Frankreich, Dänemark, Holland. Und damals habe ich gedacht, du musst irgendwie was anderes machen wie die meisten. So, und da sind wir dann quasi zu dieser Saatgutproduktion gekommen und auch zu den Pflanzkartoffeln. Und unser Herbst war sehr gut. Wir haben sehr schön Saatgut verkaufen können, mit Ausnahme vom Dinkel. Und weil man als Saatguterzeuger nicht so ganz genau weiß, was die anderen für Vorstellungen haben im nächsten Jahr, haben wir voriges Jahr angefangen, eine reine Saatguthalle zu bauen, die man also klimatisiert, die isoliert ist, richtig isoliert und klimatisiert. Wir können da so 30-35% Luftfeuchtigkeit einstellen und Temperatur regeln. Und die ist jetzt zum Glück erntewirksam geworden. Und wenn man da drin steht, dann merkt man, dass die Körner sich da wohl fühlen. Da gibt es also keine Mäuse und keine Dürrobstmotte und auch keine Spatzen. Und da werden eben diese 100 Tonnen Dinkel, die wir haben, reingestellt und da warten wir mal, bis jemand wieder welchen möchte. So, das ist sozusagen das Ergebnis von ein bisschen Mut. Wobei man sagen muss, die Biobauern in Thüringen, die sind nicht so sehr mutig. Es gibt ja Förderprogramme, wo man 40% Förderung kriegen kann. Natürlich braucht man da jemanden, der einen durch diesen ganzen Antragsdschungel führt, und der macht das auch nicht umsonst. Aber ich habe das nicht bereut, und wir sind ja jetzt in der Phase so Betriebsübergabe, meine Tochter. Und da wird immer die Frage gestellt, muss man denn mit 66 noch eine Halle bauen? Ich sage, ja, das Silberrücken haben auch ein bisschen was drauf. Gell? Die haben noch Lebenserfahrung und kriegen auch mal eher einen Kredit. Und da freue ich mich drüber. Und ich habe sozusagen nicht so richtiges Gefühl für den Biomarkt. Wir hatten aber in den letzten Tagen so mit der GEA zu tun, weil es da eben auch Dinge gibt, sagen wir mal ruhig so, auch die Kooperation mit Bioland, da müssen wir uns also positionieren. Da waren Kollegen, die also nicht so zufrieden waren, weil es schwierig ist, Getreide zu verkaufen oder Kartoffeln zu verkaufen. Aber ich kann das eben von meinem Saatgutbereich nicht sagen. Wobei wir da eben bei dem Saatgutbereich, weil wir eben nur eine flache Hierarchie haben, so wie früher der Agrarflieger, fliegen wir unterm Radar. Wir sind immer so ein bisschen mit unseren Preisen sozusagen unter der vornehmen Obrigkeit, so es umgibt. Ja. Also ich bin guter Dinge und mache auch meinen Kindern Mut. Ich sage, Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche.
Sehr schön. Das ist eine schöne Aussage. Gustav, was meinst du dazu?
Ja, ich habe einen neuen Aspekt, der ist mir heute so beim Überlegen gekommen und jetzt, wo ich auch zugehört habe. Ralf hat das ja schon angedeutet, du bist auch schon lange dabei, 30 Jahre bestimmt. Und wir haben ja schon einige schwierige Phasen des Biomarktes erlebt. Ich habe mal irgendwann 14 Euro für Futterweizen gekriegt oder sowas. Das ist heute ist konventionell doppelt so hoch. Das haben wir alle schon erlebt und es ist immer wieder nach vorne gegangen. Das ist das Erste. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, so hat sich der Ökomarkt immer weiterentwickelt. Dann haben wir Umstellungen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und dann war zwei Jahre später war es ein bisschen eng und dann hat sich wieder weiterentwickelt. So habe ich es erlebt. Ich glaube, das will ich mal in dieser Runde so geben, eine Negativeinschätzung des ökologischen Landbaus kommt dann, wenn man zu viel auf dieser Zielvorstellung 30% Öko reitet. Wenn man das zu oft sagt oder zu oft hört oder was auch immer. In Relation dazu ist alles, was wir erreicht haben, nicht gut. Aber das, was wir erreicht haben und das, was erreichbar ist, ist eine tolle Sache. Also Ökolandbau hat sich aus meiner Sicht unglaublich gut entwickelt. Ganz bemerkenswert auch ihr beiden, Stefan mit dem Handelshaus dahinter im Hintergrund noch in der Familie. Da hat sich sehr viel entwickelt. Und das wird so ein bisschen, wenn wir zu viel über zu hohe Ziele rumphilosophieren, erscheint das im schlechten Licht. Wenn man das mal einfach ausblendet und sagt, ja, wo könnten wir hinkommen oder so, sondern einfach nur, was haben wir bisher erreicht? Und wie kann es dann weitergehen? Dann ist es, glaube ich, positiv. Also wir haben immer unterschiedliche Phasen im Markt gehabt und es haben sich dann aber, es gab neue Impulse und es gab neue Möglichkeiten und Vermarktungswege und Lieferketten. Und ich glaube, es geht einfach nur um beharrliches Arbeiten an diesen Lieferketten. Alle, die beteiligt sind, Händler, Verarbeiter, Landwirte mit der eigenen Infrastruktur, die muss geschaffen werden. Ralf hat das eben angesprochen. Wir müssen, das hat auch Stefan am Anfang, als ich mit ihm diskutiert habe, schon gesagt, ja, du brauchst eine eigene Getreideanlage, du musst lagern können, trocknen. Vielleicht bei euch nicht ganz so wichtig, aber du musst lagern können, um dann mit dem Markt, mit den Marktentwicklungen umgehen zu können. Ich habe für mich jetzt entschieden, mein Dinkel wird wahrscheinlich zur nächsten Ernte irgendwo seinen Abnehmer finden. Na, der ist gut eingelagert und das warten wir mal ab. Alles andere, finde ich, funktioniert ja ganz gut. Und von daher, ich glaube, nur in Relation, wenn man zu viel will und die Presse, wenn die sagt, ja, jetzt geht da ja gar nichts mehr. Das ist immer in Relation, wenn andere Leute sagen, ja, wir wollen so viel. Dann wirkt das so schlecht. Aber eigentlich ist es eine tolle Entwicklung. So würde ich das einschätzen.
Also soweit ich das einschätzen kann, ist doch Bio jetzt wieder auf dem Vor-Corona-Niveau der Bio-Abschluss. Ja. Und das ist noch in Ordnung. Zwischendurch hat es eben mal eine Steigerung gegeben durch diese besonderen Umstände. Und in der Vergangenheit, zunächst einmal bin ich der Meinung, dass wir uns nicht zu sehr von der Politik treiben lassen sollten. Also so Bauern bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Sie müssen selber Entscheidungen treffen und nicht, was jetzt die Politik vorgibt. Aber so 2015, 14, wo die letzte große Überzeugungswelle war von Seiten der Politik, sind doch Landwirte zu mir gekommen, denen ich da versucht habe, so ein bisschen meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das sind tolle Betriebe draus geworden. Ja? Mhm. Spezialisten für Zuckerrüben. Also jeder muss da seine Nische finden. Und häufig kann eigentlich von den regionalen Erfahrungen ausgehen. Was haben meine Vorgänger gemacht? Was machen meine Nachbarn? Und Zuckerrüben wachsen da zum Beispiel, die das jetzt machen. Und ich denke einfach so, der Bauer ist ein Unternehmer und der muss gucken, was wollen die anderen haben? Und dann brauchst du eben auch die passende Technik und machst das dann. Versuchst die Wünsche zu erfüllen. Und diese Halle zum Beispiel, wir haben ja vornehme Handelspartner, die von uns Leinsamen kaufen, die machen dann Auditierung. Und hinterm Bauern kommt sozusagen das gefließte Labor bis unter die Decke. Und bei uns gibt es alle möglichen Mitlebewesen, die da auf dem Hof unterwegs sind. Also man muss schon gucken, dass man sozusagen diesen Qualitätsansprüchen gerecht wird, die ständig zunehmen. Und da muss man einfach auch Mut haben, sich anzupassen.
Mhm. Stefan, du siehst so aus, als wolltest du da auch gerne was dazu sagen.
Ich schließe mich da dem Ralf absolut an. Grundsätzlich genau, muss man für sich im eigenen Betrieb gucken. Und ich denke, da sind wir in Thüringen, ich sag mal, irgendwo in der Mitte von Deutschland, ja, auf halber Strecke zwischen München und Berlin, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach um das mal. Und was wir auch haben für die Vermarktung, gerade in Thüringen, wir können einheitliche Partien dem Markt anbieten. Und was bei uns, und ich sage das immer als Beispiel an der Wintergerste, die Wintergerste ist noch eine Kultur, die auch wirklich mit der Trockenheit dann gut zurechtkommt und gute Erträge bringt. Und wir sind immer mit die Ersten, was das Ernten angeht, sage ich mal. Also fast mit die Ersten in Deutschland, die sozusagen mit der Ernte beginnen. Und gerade als Futterkultur und heimische Verbandsware sind wir dann, also liegt diese Gerste gar nicht lange im Lager, blockiert sozusagen auch keinen Lagerplatz im Betrieb, wird dann sofort abgenommen, wenn man sonst mal, ja, wenn man über betriebswirtschaftliche Deckungsbeiträge redet, dann ist die Gerste mit Sicherheit nicht die erste Kultur. Aber an so einem Standort wie in Thüringen, räumt früh die Fläche, belegt kein Lager. Da kann man über solche Dinge natürlich noch mal ganz anders nachdenken. Und was ich bei den anderen Partien eben gesagt habe, auch ne, wenn wir über Speisegetreide sprechen oder so, dass wir halt aufgrund dieser Flächengröße natürlich auch immer viele einheitliche Qualitäten und Partien anbieten können. Was Konrad, du hast mich eben gefragt, wie das in Nordrhein-Westfalen ist. Also dadurch, dass wir eher kleinstrukturierter sind. Ich glaube, der Durchschnittsbetrieb in Nordrhein-Westfalen war jetzt letztens liegt bei 59 Hektar Acker. Da sind dann ganz andere Dinge möglich. Also wenn wir da von Dinkel oder Speiseweizen sozusagen in der Fruchtfolge sprechen, ist dann auch immer eine Frage, was kann ich meinem Anbieter anbieten? Oder gerade bei Sonnenblumen ist die Qualität in einheitlichen Mengen natürlich noch wesentlich wichtiger. Und da haben wir halt auch die Betriebsgrößen und Strukturen. Und wenn ich dann das Lager habe und weiß, wir haben Marktpartner, die sich auch auf jährliche Mengen verlassen können und die passenden Qualitäten, dann ist Vermarktung, glaube ich, für so einen Standort wie in Thüringen mit einem eigenen Lager eigentlich optimal.
Prima. Ja, auch das erscheint mir ziemlich rund jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein kleines Schlusswort hier sagen möchte, aber jedenfalls will ich euch dazu die Gelegenheit geben. Ralf, möchtest du?
Also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Ich bin sehr zuversichtlich und ich bin auch in meinem speziellen Fall sehr zuversichtlich, dass GEA und Bioland eine solide Beziehungen eingehen, was für GEA sehr wichtig ist. Wir sind ja ein sehr kleiner Verein. Ja. Ich mache mir da nicht so große Sorgen. Wenn man jetzt über unsere Grenzen wegguckt, gar nicht weit, zwei Tagesreisen weiter, da haben die Menschen ganz andere Probleme. Und insofern haben wir Deutschen im Moment, glaube ich, keinen Grund zu jammern. Uns geht's glänzend. Wenn es auch im Moment mal bergab geht, aber vielleicht brauchen wir das auch wieder mal zur Besinnung.
Vielen Dank, Ralf. Und Stefan?
Ja, ich schließe mich da an, habe ich ja eben schon gesagt, ich bin auch eher positiv gestimmt und ich bin eigentlich auch immer wieder froh oder stolz, was mich auch für jedes Jahr wieder irgendwie neu motiviert, wenn man an so einem Standort wie in Thüringen und ich habe es eben nochmal ausgerechnet, bis jetzt 338 Liter Niederschlag, die dieses Jahr gefallen sind bei uns am Betrieb. Einfach wieder stolz, jedes Jahr aufs Neue, wenn man sieht, welche Kulturen man dann doch noch geschafft hat oder es einfach wieder Spaß macht, neue Konzepte neu zu denken, andere Technik auszuprobieren, versuchen, wie man Nährstoffkreisläufe schließen kann. Das sind alles so Dinge, die mich antreiben und die mich auch in der Zukunft dabei weiterhin antreiben werden. Und von daher positiv am Ball bleiben, den Betrieb weiterentwickeln und gucken, wie wir das gemeinschaftlich mit dem Klima irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja.
Vielen Dank, Stefan. Gustav, willst du noch was?
Ja, ich würde das mal zusammenfassen. Ihr habt es beide, ihr seid unternehmerisch unterwegs, auch schon gesagt. Wenn ich als Landwirt meine Chancen nutzen möchte, die ich habe, und ihr habt für Thüringen gesagt, wir haben hier Chancen durch die und die und die Eigenheiten des Standortes, dann muss ich natürlich meinen Beitrag auch leisten. Dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, wie funktioniert hier die Bioerzeugung. Und ernsthaft darüber Gedanken machen, wo bleibe ich mit meiner Ware, wie halte ich sie vor, damit sie dann einen Abnehmer abholen kann und wie aktiv arbeite ich mit möglichen Abnehmern. Wenn man diese drei Geschichten leistet, ich sag mal, die Produktionstechnik für den Standort findet, die eigene Infrastruktur, die aktive Vermarktung, ich glaube, dann kann man guter Dinge sein. Das wäre mein Abschluss dazu. Sind wir uns alle einig eigentlich?
Ja, vielen Dank an euch drei. Ich finde, ihr habt mal wieder die Landwirtschaft auf die Füße gestellt. Vielen Dank.
Gerne, Dankeschön. Ja.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.